Vielleicht wäre es aussichtsreicher gewesen, Richard Weidbrecht ohne Umweg über ein Bild darzulegen, worin das konkrete Problem bestand. Die grauen Herren, hätte Michael ihm erklären können, stehlen ja den Menschen die Zeit. Sie stehlen die Zeit von Herrn Fusi, der nun nicht mehr bei seiner alten Mutter sitzen oder seinem Wellensittich Futter hinstellen kann. Sie stehlen die Zeit von Beppo, dem Straßenkehrer, der vergisst, dass man beim Straßenkehren immer nur an den nächsten Schritt denken darf. An den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich und von Gigi, dem Fremdenführer, der seine Geschichten verliert. Sie stehlen die Zeit von Momos sämtlichen Freunden, bis sie völlig allein ist. Sie stehlen sie nur nicht von Momo selbst. Verstehen Sie? Darin besteht das Problem. Wenn die grauen Herren allen Menschen die Zeit stehlen können, warum stehlen sie sie dann nicht auch von Momo, die ihnen auf diese Weise schließlich nicht mehr gefährlich wäre? Was soll denn daran ein Problem sein? Hätte der Verleger womöglich zurückgefragt. Erfinden Sie einfach so eine Art Schutzhaut, einen goldenen Panzer oder von mir aus eine Zauberformel, wie es die fantastischen Autoren doch ständig machen. Damit wappnet sie sich gegen diese grauen Herren und voilà, die Sache ist geritzt. Gewiss hätte Michael sich auf diese Weise aus der Zwickmühle befreien können und Richard Weidbrecht wäre beileibe nicht der Erste gewesen, der ihm so etwas geraten hatte. Michael aber konnte sich bei allem Vergnügen an Gaukelei nicht dazu durchringen, sich mit einem solchen Taschenspielertrick zufrieden zu geben, weil er nicht aus der Geschichte selbst kam. Seine Lösung durfte keine von außen zugeführte Erfindung sein, keine Wunderwaffe, die weder mit dem System des Zeitdiebstahls noch mit dem Charakter des Mädchens Momo etwas zu tun hatte, kein Deus ex machina, auf den das Theater der Antike wie auf einen Rettungsanker zurückgegriffen hatte, wenn sich ein tragischer Konflikt, weil er eben tragisch war, nicht anders lösen ließ. Er erklärte es Ingeborg. »Ich will etwas, das nur so und nicht anders sein kann. Etwas, das man augenblicklich begreift, wenn man das Wesen der Geschichte begreift, weil es ihm innewohnt.« »Schreib weiter«, riet ihm Ingeborg, »und lass uns weiter darüber reden. Je näher du dich an dieses Wesen der Geschichte herankämpfst, desto deutlicher wirst du ja wohl erkennen, welche Lösung in ihm steckt.« Der Rat war klug. Ingeborg war klug. Sie erkannte das Wesentliche, kam auf den Punkt, ertappte ihn auf der Stelle, wenn er sich in Seitenwege verirrte. Er konnte von Glück sagen, dass er sie in sämtlichen künstlerischen Fragen an seiner Seite hatte, dass sie darüber hinaus das Haus einrichtete, den Garten pflegte, sich um Vorräte kümmerte, während er um Momos Geschichte kämpfte. Zwischen die Olivenbäume knüpfte sie ihm eine Hängematte, damit er seinen Rücken entspannen konnte. Es lag sich wunderbar darin, und er war Ingeborg dankbar. Nur musste er dabei von Zeit zu Zeit an seine Mutter denken, die ihm Lampenschirme mit bunten Tieren genäht und in sein Kinderzimmer gehängt hatte. Er hatte die Lampenschirme und die Fürsorge geliebt, aber er war inzwischen 40 Jahre älter und nicht Ingeborgs Kind. Ihr Sohn war erwachsen, und eine Mutter, die Lampenschirme nähte, war sie nie gewesen. Er versuchte nicht mehr daran zu denken, aber etwas missbehagte ihm. Genauso missbehagte ihm, dass er sich Ingeborg gegenüber manchmal wie sein Vater fühlte, dem seine Frau den Rücken freigehalten hatte, bis er sie nicht mehr brauchte, und verließ. Das war falsch. Er hatte Ingeborg nicht verlassen und würde es nicht tun. Dass sie ihm vorwarf, ihr nicht treu zu sein, erschien ihm nicht völlig gerecht. Sie hatte gesagt, sie wolle das Haus, ihre Casa Liocorno, nur mit den Füßen voran wieder verlassen, also war er mit ihr hierher gezogen und würde nun selbst bleiben, bis man sie beide als Tote hinaustrug. Darin bestand seine Treue. Der gelegentliche Drang, auszubrechen, sich auf einer Lesereise, einem Messebesuch in eine andere Welt zu stürzen, konnte daran nicht rütteln, und er hatte keinen Grund, sich für das Leben, das seine Eltern geführt hatten, schuldig zu fühlen. Eines Tages fiel sie ihm ein. Die Lösung um das Rätsel von Momo und der Zeit, die niemand ihr stehlen konnte. Er hatte die Nacht durchgearbeitet, sich im Morgengrauen schlafen gelegt, und als er am Nachmittag erwachte, fühlte er sich frisch und ausgeruht. Er setzte sich mit einem Kaffee, Biscotti zum Eintunken und einer Frühstückszigarette unter den Zitronenbaum, und seine Geschichte öffnete sich wie eine von Ingeborgs Frühlingsblumen, um ihm zu zeigen, was sie im Schutz der Blütenblätter verborgen hatte. Ingeborg gesellte sich zu ihm. Das, was geschehen war, sah sie ihm an. »Ist der Knoten geplatzt?« Michael nickte. »Und weißt du was? Ich habe schon jetzt nicht mehr die geringste Ahnung, warum ich mich damit so schwer getan habe.«